Kapitel 15 Dualismus. Die Weltbilder des Monotheismus und der Gnosis. 146. Anhand der Symbolik von Licht und Dunkelheit, in Klammer Absatz 126, lässt sich die Problematik des beschränkten menschlichen Denkens deutlich veranschaulichen. Licht kann man nicht von der Dunkelheit her definieren, und solange man sich in Dunkelheit befindet, versteht man nicht, was Licht ist, ja nicht einmal, was Dunkelheit in Wirklichkeit ist. Ebenso ist es nicht möglich, das Absolute vom Relativen her zu definieren. Wer dies versucht, wird das Absolute und damit auch das Relative, das Spirituelle und das Materielle, missverstehen. Beispiele hierfür sind die Weltbilder des Materialismus und des Monismus, in denen Licht mit Dunkelheit bzw. mit der Abwesenheit von Dunkelheit gleichgesetzt wird. Ein weiteres Beispiel ist der Dualismus. Dieser definiert Realität, in Klammer Licht, wie folgt. Licht ist das Gegenteil von Dunkelheit. Licht und Dunkelheit sind zwei parallele Realitäten, die sich gegenseitig ausschließen. Grundsätzlich sind zwei Formen von Dualismus zu unterscheiden, der Monotheismus und die Gnosis. Bei der Gnosis sind ebenfalls zwei Strömungen zu unterscheiden, die religiöse und die esoterische. 147. Das Problem des Dualismus besteht in der Verabsolutierung der Dualität und Polarität. Der Monotheismus verabsolutiert die Dualität von Gut und Böse, die Gnosis die Polarität von Geist und Materie. Der Monotheismus reduziert Realität auf die Dualität von Gut und Böse, weil er die Ganzheit Gottes, in Klammer Absatz 80, verkennt und Gott nur als das Absolute sieht, statt als die allumfassende Ganzheit. Deshalb wird auch die Individualität Gottes falsch verstanden. Gott ist nicht mehr Individuum, sondern Person und wird zum menschengemachten Bild eines einzigen Gottes, der sich nur durch eine ganz bestimmte Religion offenbart und seinen Heilsplan nur durch diese jeweilige Religion vollzieht. Die eigene Religion wird dadurch zum absolut Guten hochgehoben, während alle anderen Glaubenssysteme, sowohl die religiösen als auch die atheistischen, zum absolut Bösen hochstilisiert werden. Die gnostischen Richtungen des Dualismus sehen Gott ebenfalls ausschließlich als das Absolute und verabsolutieren aus dieser Perspektive die Polarität von Geist und Materie, indem sie sagen, nur das Geistige sei göttlich, beziehungsweise nur das Absolute sei real. Die religiöse Gnosis sagt, nur das Geistige sei göttlich und sieht in der physisch-materiellen Welt das Werk des Satans, des gefallenen Engelfürsten, der als Weltschöpfer, in Klammer, Demiurg, eine illusorische Scheinwelt aus Materie geschaffen hat, um die Seelen von Gott fernzuhalten. Die esoterische Gnosis verabsolutiert nicht die Dualität von Gut und Böse, in Klammer, Gott und Teufel, sondern die Polarität von Absolut und Relativ. Sie sagt, nur das Absolute sei Realität. Relativität sei Illusion und die materielle Welt deshalb eine Scheinwelt. Nur in dieser Scheinwelt stünden sich die Guten und die Bösen als Gegner gegenüber. Dies jedoch in einem endlosen Machtspiel, in Klammer, mehr dazu in Absatz 151 bis 153. Die religiöse Gnosis sieht die Dualität von Gut und Böse nicht als Illusion, sondern als Realität. Gott ist gut und geistig, in Klammer Gott ist Geist, Johannes 4,24. Das Materielle ist deshalb nicht gut und stammt vom Bösen. Die Seele kommt von Gott, der sterbliche Körper mit all seinen Trieben und Schwächen kommt vom Satan. Vertreter der religiösen Gnosis innerhalb des europäischen Christentums waren zum Beispiel die Bogomilen und die Katharer. 148. Dualismus führt automatisch zu Frontenbildungen zwischen gegenteiligen Parteien. Innerhalb derselben Religion, in Klammer Katholiken, Protestanten, Kirche, Ketzer, Orthodoxe, Progressive, Sunniten, Schiiten und so weiter, sowie zwischen den jeweiligen Religionen und den anderen. Ein besonderes Beispiel hierfür liefert die abendländische Geschichte. Die Kirche und die Entstehung der antikirchlichen Geheimbünde. Während vieler Jahrhunderte kämpften die christlichen Kirchen im Namen Gottes gegen den Teufel, das heißt gegen die Ketzer, und gegen alle, die kirchenkritisch oder heidnisch waren. Diese Gewaltanwendung bewirkte, dass diejenigen, die von der Kirche verfolgt und verteufelt wurden, im Geheimen eine Gegenmacht ins Leben riefen. Denn für die vielen verfolgten Menschen stellte das kirchliche Christentum eine Macht des Teufels dar, was aus ihrer Sicht auch von der Bibel bestätigt wurde. Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach seinem Wünschen handelt ihr. Er ist ein Menschenmörder von Anbeginn, in Klammer Johannes 8,44. Weil es in der damaligen Zeit lebensgefährlich war, eine von der Kirchenmeinung abweichende Ansicht zu vertreten, mussten sich die antikirchlichen Bünde geheim formieren und konnten nur im Untergrund agieren. Heute bestehen diese Strömungen in Form der gnostisch-esoterischen und okkulten Einweihungsorden und Logenverbände weiter. Zwischen den religiösen und den säkularen Kreisen herrscht mittlerweile, zumindest äußerlich, Friede. Dennoch streben beide Seiten weiterhin nach Vorherrschaft, weil sie alle überzeugt sind, der Gott der Gegenseite sei der falsche. 149. Der Kampf zwischen den Religionen und den gnostischen Strömungen reicht weit in die Vergangenheit zurück. In der Zeit von 1000 bis 500 vor Christus entstand die jüdisch-monotheistische Darstellung von Adam und Eva mit der Interpretation, die Schlange sei die Verkörperung des Bösen, weil sie die Frau, in Klammer Eva, dazu verführt habe, entgegen dem Verbot Jahwes vom Baum der Erkenntnis zu essen. Es dauerte nicht lange, bis sich als Gegenreaktion geheime Gruppierungen bildeten, die eine entgegengesetzte Position mit vertauschten Vorzeichen einnahmen. In ihrer Interpretation war der Gott, der den Menschen die Erkenntnis, in Klammer griechisch Gnosis, verbietet, der Inbegriff des Bösen, und die Schlange, die Eva ermutigte, vom Baum der Erkenntnis zu essen, wurde zum Inbegriff der Weisheit, in Klammer griechisch Sophia, weil sie den Menschen aus Unwissenheit befreit. Diese umgekehrte Interpretation wurde zur Geheimlehre vieler gnostisch-esoterischer Bewegungen, die in gewandelter Form auch heute noch existieren. Die Umkehrung der Bedeutung von Gott und Schlange wurde auch dadurch angeregt, dass im Griechischen das Wort für Schlange, Ophis, einen Anklang an Sophia hat. In gewissen Mysterienschulen wurde die Schlange deshalb mit Sophia gleichgesetzt und positiv gedeutet. Die vielen unterschiedlichen Strömungen, die solche Ansichten vertraten, werden zusammengefasst Ophiten genannt, auch im Anklang an Ophion, die Urschlange in den griechischen Schöpfungsmythen. Eine weitere gnostische Gruppierung, die ähnliche Ansichten vertrat, nannte sich Naasener, abgeleitet vom hebräischen Wort für Schlange, Naash. 150. Die antignostische Form des Christentums, die Kirche, wurde ab dem 4. Jahrhundert zu einer staatlichen Macht, die in der Folge veranlasste, dass die andersgläubigen Jesusbewegungen, vor allem die gnostischen, zunehmend verfolgt und ihre Schriften verboten und vernichtet wurden. Hoch 35. In den päpstlichen Konzilen wurde die gnostischen Bewegungen als Irrlehren verdammt, was dazu führte, dass diese Bewegungen in den Untergrund gingen. Einige verbündeten sich mit den neu entstandenen islamischen Gruppen. Als einige Jahrhunderte später der erste Kreuzzug in Klammer 1096 bis 1099 stattfand, blieben nach der Eroberung Jerusalems mehrere Ritterheere, vor allem französische, als Besetzungsmacht im Lande Palästina zurück. Diese Männer, in Klammer Ritter, waren Adlige und keineswegs vorbehaltlose Kirchenvertreter, weshalb einige von ihnen, darunter sehr einflussreiche, offen waren für die Geheimlehren, die sie von den dortigen ansässigen gnostischen Christen und aus phönizischen, jüdischen und islamischen Kreisen zu hören bekamen. All diese verbotenen Informationen, in Klammer, zum Beispiel, dass die römische Kirche den falschen Gott verehre oder dass die Erde eine Kugel sei und dass auf der anderen Seite des großen Meeres ein Land mit viel Gold existierte, hatten eine starke Wirkung auf die nunmehr eingeweihten Männer aus dem Abendland. Eine direkte Folge davon war die Gründung des Templerordens, in Klammer 1129, benannt nach dem Salomonischen Tempel von Jerusalem, dessen innerster Kreis die neuen Geheiminformationen hütete und erforschte, nicht zuletzt auch die geografischen. Es ist kein Zufall, dass die größten Hafenanlagen der Templerflotte am Atlantik und nicht am Mittelmeer lagen, obwohl die offizielle Aufgabe dieser Flotte einzig und allein darin bestand, das heilige Land zu sichern und gegen die islamischen Gegner zu kämpfen. Ebenso ist es kein Zufall, dass die Templerflotte gerade bei diesen Einsätzen immer wieder versagte oder nicht mit voller Schlagkraft zum Einsatz kam. Hoch 36. Als der Templerorden 1307 vom französischen König mit päpstlicher Segnung zerschlagen wurde, mussten die verbliebenen Templer in den Untergrund abtauchen oder sich eine neue Identität zulegen. Diese freidenkenden Männer hatten nun am eigenen Leib erfahren, was die verborgenen Geheimlehre sagten, nämlich, dass der Gott der großen Weltmacht Kirche eigentlich der Satan sei. Dies wiederum führte zum nächsten gedanklichen Schritt, nämlich, dass die von der Kirche verteufelte Macht in Wirklichkeit Gott sei. Sie meinten also, das Gegenteil des monotheistischen Gottes sei Gott, was nicht der Fall ist, in Klammer Absatz 29. Das Gegenteil einer Halbwahrheit ist eine andere Halbwahrheit, Sternchen. Sternchen, Gegnerschaft der Gegenteile ist ein typisches Merkmal der Dualität. Solange man einen Missstand mit seinem Gegenteil bekämpft, bleibt man im Bewusstsein der Dualität gefangen, in Klammer Absatz 27. Beide Seiten, in Klammer Kirche, säkuläre Antikirche, verfehlen den radikalen Mittelweg, der besagt, nicht in das Gegenteil gehen, sondern in die Essenz. Denn die Essenz in beiden Gegenteilen führt zum gemeinsamen Ursprung und zum gemeinsamen Anliegen und somit zur Versöhnung sowie zur Überwindung der eigenen Einseitigkeit. In Klammer Absatz 3. Feindschaft schneidet beide Gegenteile von dieser Essenz ab. Das Gegenteil des Bösen ist das andere Böse. Das Gegenteil des zu viel ist das zu wenig. Und umgekehrt. 151. Im Verlauf des 15. bis 17. Jahrhunderts bauten die kirchenkritischen Freidenker geheime Netzwerke auf, was unter anderem zur Gründung der Gesellschaft der Freimaurer führte. Ausgehend von England, wo sie im numerologisch bedeutsamen Jahr 1717 offiziell ihre Gründung bekannt gab. Nun war ihre Existenz bekannt, nicht aber ihre innere Zielsetzung. Gruppierungen wie Freimaurer sind keine Geheimgesellschaften, aber Gesellschaften mit Geheimnissen. Eine breite Öffentlichkeit erfuhr zum ersten Mal über die Lehren der gnostisch-esoterischen Strömungen, als die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, Helena Blavatsky, 1888 ihr monumentales Werk Die Geheimlehre veröffentlichte. In diesem Werk schöpfte sie auch aus freimaurerischen Quellen und verriet, dass in diesen Kreisen die antike offitische Lehre überliefert worden war. In ihren mündlichen Aussagen und in ihren Schriften betonte sie mehrmals, dass der verteufelte Satan, in Klammer Luzifer, eigentlich das höchste Lichtwesen Gott sei. Doppelpunkt. So wächst der Satan. Sobald er nicht mehr in dem abergläubischen, dogmatischen und philosophischen Kirchengeiste betrachtet wird, zu einem großartigen Bilde empor, von einem, der aus einem Irdenen einen göttlichen Menschen macht, der, in Klammer Punkt, 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 ihn befreit von der Sünde, der Unwissenheit, somit vom Tode. Es ist Satan, welcher der Gott ist unseres Planeten und der einzige Gott, und dies ohne irgendwelche metaphorischen Anspielung auf ihre Schlechtigkeit und Verkommenheit. Die Aussage, Satan sei der einzige Gott, muss im Zusammenhang des gesamten atheistisch-esoterischen Weltbildes verstanden werden. Denn dieselben Quellen definieren das Absolute letztlich als eine monistische Einheit. Offensichtlich sind Gott und das Absolute in diesem Weltbild nicht dasselbe. Gott existiert vor dem Hintergrund einer monistischen Einheit. 152. Der gnostisch-esoterische Dualismus vertritt letztlich ein atheistisches Weltbild und entspringt dem Monismus. Wie hängen atheistischer Monismus und esoterischer Dualismus zusammen? Das Problem des Monismus besteht darin, dass seine Grundaussage, die höchste Realität sei eine abstrakte Einheit, nur ein intellektuelles Konstrukt ist, in Klammer Absatz 138. Man kann zwar sagen, alles ist eins, aber im täglichen Leben ist offensichtlich nicht alles eins. Wir leben in einer Welt, die einer unendlichen Vielfalt aufweist, und wir haben Bewusstsein und Willen. Der Monismus steht vor der Frage, wie es überhaupt eine Welt mit Vielfalt und bewussten Individuen geben kann, wenn eine abstrakte Einheit ohne Vielfalt und Bewusstsein die letzte Realität sein soll. Die Erklärung aus atheistisch-esoterischer Sicht lautet: Vielfalt und Individualität seien letztlich eine Illusion oder modern ausgedrückt eine virtuelle Existenz innerhalb der kosmischen Matrix. Wir seien virtuelle Figuren innerhalb des kosmischen Computers aus Materie, die sich selbst programmiert. Individualität entstehe erst im Bereich der Materie. Jenseits davon gebe es als absolute Realität nur eine abstrakte Einheit von Energie, das Nichts. Hier zeigt sich, dass Dualismus letztlich in einen atheistischen Monismus mündet. Und dass von der anderen Seite betrachtet der atheistische Monismus in der Praxis zu einem Dualismus führt. In Klammer ist gleich Verabsolutierung der scheinbaren Gegensätze von absolut und relativ, spirituell und materiell. Beides besagt, nur das Absolute ist real, das Materielle ist irreal, nicht wirklich existent. Und erneut zeigt sich, wie die Illusion der Selbstorganisation der Materie das magische Schlüsselwort in allen atheistischen Erklärungen ist. 153. Die in Absatz 152 skizzierte atheistisch-monistische Hypothese von der Selbstorganisation der Materie als Grundlage von Natur, Mensch und Bewusstsein kann noch fantasievoller ausformuliert werden, was zu Weltbildern führt, die heute vielfach in Science-Fiction-Darstellungen zum Ausdruck kommen. Der kosmische Kampf von Gut und Böse vor dem Hintergrund einer materiellen, in Klammer, abstrakten, gottlosen Einheit, wobei Gut auch Böse und Böse auch Gut sein kann, denn alles ist relativ. Variationen des Weltbildes finden wir in gewissen Freimaurerlinien, in atheistisch-esoterischen Strömungen und in modernen Psychogruppierungen wie Scientology. Jeder dieser Gruppierungen erklärt den Ursprung der Illusion von Vielfalt und Individualität anders. Und es ist nicht einfach, die verschiedenen Erklärungen zusammenzufassen. Das Folgende ist ein Versuch, der nicht für alle genannten Kreise repräsentativ ist, aber dennoch wichtige Grundgedanken der atheistisch-esoterischen Weltbilder wiedergibt. Doppelpunkt. Aus der Totalität von Energie, aus dem Nichts, aus dem Chaos, aus der Einheit, aus dem Absoluten, können Energietropfen hervortreten und sich selbst für Individuen halten. Ähnlich wie virtuelle Figuren in einem Computerspiel eine scheinbare Existenz und Individualität haben. Im kosmischen Computerspiel entstehen die virtuellen Scheinindividuen durch die inhärente Selbstorganisation der Energietotalität, in Klammer Materie. Die Energietropfen halten sich für Individuen, was jedoch eine Illusion ist, da sie ja nur Einheit und nicht Individuum sind. Aber solange diese Scheinindividuen sich für individuell halten, können sie im Bereich der, in Klammer, eigentlich inexistenten, materiellen Welt ihre Spiele ausführen, in denen die einen die Seite des Guten und die anderen die Seite des Bösen darstellen. Auf beiden Seiten werden die höchsten Wesen von ihren jeweiligen Anhängern für Gott gehalten, wobei die Eingeweihten der hohen Grade wissen, dass es in Wirklichkeit keinen Gott gibt, weder einen positiven noch einen negativen. Was die Unerleuchteten für Gott halten, ist nicht Gott im absoluten Sinn, sondern eine vergängliche Existenz, die aus dem Nichts hervorgegangen ist. Gott und Teufel sind kosmische Entitäten innerhalb der Dualität, die beide dank ihrer perfekten Energiespiele in ihren eigenen Welten den obersten Rang innehaben. Auch gnostisch-esoterische Weltbilder sprechen also von Gott. Doch dieser ist nicht Gott im absoluten Sinn, sondern eine Entität, die selbst in der Dualität steht und als Licht das Gegenteil der Dunkelheit darstellt. Gnostische Esoterik ist letztlich atheistische, monistische Esoterik. Wenn dies alles etwas verwirrend klingt, so liegt es daran, dass die atheistisch-esoterischen Weltbilder sich selbst verwirrend und widersprüchlich sind und zwischen Monismus und Dualismus hin und her springen müssen, weil sie aufgrund ihrer Einseitigkeiten und Unvollständigkeiten mit vielen Halbwahrheiten jonglieren. 154. Nach den obigen Ausführungen wird nachvollziehbar, warum gewisse esoterische Traditionen die Ansicht vertreten, Luzifer, Satan sei nichts Negatives, sondern ein notwendiger Teil der Realität. Denn so die zwingende Schlussfolgerung dieses atheistischen Weltbildes, sowohl das Positive als auch das Negative seien letztlich eine Illusion. Vor dem Hintergrund der abstrakten Einheit, in Klammer ist gleich Monismus, werden Licht und Dunkelheit als Aspekte einer Dualität gesehen, die sich gegenseitig bedingen und gegenseitig bekämpfen, in Klammer ist gleich Dualismus. Wie in Absatz 146 erwähnt, ist dies ein Verständnis, das nicht der wirklichen Natur des Lichts entspricht. Denn Licht ist eine eigene Realität, die nicht vom Schatten und Dunkelheit abhängig ist. Was hier beschrieben wurde, ist die esoterische Gnosis, die heute in moderneren Ausformulierungen weit verbreitet ist. Sie entspricht in letzter Konsequenz einem atheistischen Monismus. Die religiöse Gnosis hingegen existiert als eine eigene Form nur noch in kleinen Bewegungen. Die meisten Strömungen dieser Art von Gnosis haben sich mit der esoterischen Gnosis oder mit dem monotheistischen Dualismus vermischt. Letzteres war der Fall, als sich die späteren Generationen der ehemals gnostischen Linien bekehrten und der Kirche anschlossen. 155. Dualismus bedeutet Verabsolutierung der Dualität, wobei der Monotheismus und die Gnosis den Kampf der Gegensätze unterschiedlich interpretieren. Beide jedoch streben nach Einheit, nach Erlösung vom Bösen und nach Frieden. Der Monotheismus will die Dualität überwinden, indem er die Vernichtung des Gegenteils anstrebt. Dazu gehört ein Endkampf zwischen den Mächten Gottes und den Mächten der Finsternis, bei dem die Unerlösten, die Falschgläubigen und die Ungläubigen auf ewig vernichtet werden sollen, so wie Licht alle Dunkelheit auflöst. Mit der Auslöschung der Anderen werde dann auf Erden ein himmlischer Friede herrschen, in Klammer, Königreich Gottes auf Erden. Demgegenüber will die Gnosis die Dualität durch die Verneinung des Gegenteils überwinden, indem sie die eine Seite, die materielle Welt, als eine Scheinwelt darstellt, die in Wirklichkeit gar nicht existiere. Sobald man in Gott bzw. im Licht erwache, erkenne man, dass die Schatten, alle materiellen Existenzen, nie eine wirkliche Realität hatten. Ein moderner Ausdruck für diese Schein- oder Schattenwelt wäre virtuelle Welt, ein Leben in der Matrix. Wie auch immer die Entstehung dieser Welt erklärt wird, in Klammer, durch das Wirken Satans, durch Projektion, durch die Selbstorganisation, Eigendynamik der Materie. 156. Der Monotheismus als verhüllte oder offene Form des Dualismus wird heute von verschiedenen Seiten massiv angegriffen und kritisiert. Besonders verhemmt tun dies atheistische Autoren, indem sie viele berechtigte Kritikpunkte anführen. Diese betreffen nicht nur die dunklen, kriminellen Aspekte der Religionen, in Klammer Kriege, Morde, Aufruf zu Gewalt, sondern auch viele traditionelle Aspekte, die oftmals auf mittelalterliche oder noch ältere Vorstellungen zurückgehen. Ein Hauptkritikpunkt ist die Unterdrückung der Frau. Die monotheistischen Gottesvorstellungen sind aus den patriarchalen Strukturen der Völker des Nahen und Mittleren Ostens hervorgegangen. Das dort vorherrschende dualistische Denken, Kampf von Licht gegen Finsternis, führte zur Bildung der monotheistischen Religionsformen und zur Unterdrückung und/oder Geringschätzigung der Frau. Die Ursache dieser Entwicklung war eine einseitig männlich dominierte Weltsicht. Wenn Geist von Gott und Materie vom Teufel kommt, wie die Lehrer des Dualismus verkünden, dann war die Frau, aus der Sicht der Männer, mit ihren körperlichen Eigenschaften und Reizen, dem physischen und daher dem Teufel, viel näher als der Mann. Die Eden-Geschichte wurde deshalb so formuliert, dass die Frau, Eva, sich von der Schlange verführen ließ. Die Frau brachte Unheil über die ganze Menschheit, weshalb der männliche Gott alle Frauen als Strafe für Evas Schwäche verfluchte. Ich will dir viel Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Schmerzen sollst du deine Kinder gebären. Und nach deinem Mann wirst du Verlangen haben, aber er soll dein Herr sein. In Klammer 1 Mose 3,16. Im Mittelalter wurde aufgrund dieser Bibellehre sogar Hebammen als Hexen verbrannt, weil sie mit Kräutern den gebärenden Frauen die Mühsal und die Schmerzen linderten, die ja von Gott als Strafe bestimmt waren und deshalb nicht gelindert werden durften. Richard Dawkins zitiert in seinem Buch Der Gotteswahn, in Klammer Kapitel 7, Absatz: Liebe deinen Nächsten. Ein Gebet aus dem orthodoxen und traditionellen Judentum, das die Männer täglich beten. Gesegnet seist du, o Herr, dass du mich nicht zu einem Ungläubigen, in Klammer Nicht-Juden, gemacht hast. Gesegnet seist du, dass du mich nicht zu einer Frau gemacht hast. Gesegnet seist du, dass du mich nicht zu einem Sklaven gemacht hast. Ähnliche Beispiele könnten auch aus allen anderen religiösen Traditionen angeführt werden. In Klammer siehe zum Beispiel Anmerkung 98 auf Seite 368. 157. Wie in Kapitel 10 dargelegt, zeichnet sich göttliche Liebe dadurch aus, dass sie bedingungslos ist. Das heißt, sie ist unabhängig von materiellen Bedingungen. Denn das Absolute ist nicht abhängig vom Relativen. Monotheistische Religionen sind jedoch an zahlreichen materiellen Bedingungen, in Klammer Dogmen, Vorschriften, Rituale, gebunden. Zum Beispiel Ernährungsvorschriften, insbesondere durch die Forderung, der Mensch solle kein Blut von Tieren zu sich nehmen. Dies führt im Judentum und im Islam zur Meinung, Tiere müssten geschächtet werden. Diese umstrittene Schlachtmethode ergibt jedoch kein wirklich blutleeres Fleisch, denn in den Kapillargefäßen bleibt immer etwas Blut zurück. Die einzig wirkliche blutfreie Ernährung ist die vegetarische Ernährung, die keine Bedingung für Gottes Bewusstsein ist, sondern eine natürliche Folge davon. In monotheistischen Religionen spielt Blut eine große Rolle. In der Ernährung, in Opferzeremonien und in der rituellen Bindung der Menschen an die eigene Stammeskultur. Michel Onfray, in Klammer Absatz 4, nennt in seinem Buch 3T de Atheologie, in Klammer 2005, Englisch Atheist Manifesto, mehrere Beispiele hierfür, insbesondere die Beschneidung. Es ist seltsam, dass die an Mädchen vorgenommene Beschneidung, vielerorts als Verstümmelung bezeichnet, in der westlichen Welt Entrüstung auslöst, während die Beschneidung männlicher Säuglinge ohne Protest hingenommen wird. In Klammer, Punkt, Punkt, Punkt. Hier wird am Körper eines jungen Knaben, der nicht selbst entscheiden kann, ohne medizinischen Grund ein gesunder Teil des Körpers weggeschnitten, was der juristischen Definition einer Verstümmelung entspricht. Onfray zitiert eine Beschreibung des traditionellen Beschneidungsvorgangs. Der Mohel, in Klammer Priester, hält einen Penis, in Klammer, des 8 Tage alten Säuglings fest, fixiert die Haut und drückt die Eichel zurück und schneidet ohne Betäubung die Vorhaut weg, nachdem er den Mund mit einem Schluck Wein gespült und den Wein anschließend heruntergeschluckt hat, saugt er das Blut aus der Wunde. Die Juden bezeichnen dieses Ritual als Metziza. Laut Talmud darf kein Blut in der Wunde bleiben. Die Kulturgeschichte zeigt, dass die körperliche Beschneidung auf magisch-animistische Praktiken der Stammeskulturen Afrikas, Ägyptens und Mesopotamiens zurückgeht, dass sie von ihrem Ursprung her also heidnisch ist. Die Vertreter des theistischen Gottesbewusstseins wandten sich von diesen Blutritualen ab und betonten auch im Alten Testament, dass mit Beschneidung ein symbolisches Bild gemeint ist. Doppelpunkt. So beschneidet nun eure Herzen und seid fortan nicht mehr halsstarrig, in Klammer, materialistisch oder götzendienerisch. In Klammer, 5 Mose 10,16, Luther, Züricher, Elberfelder Bibel. Beschneidet euch so, wie es mir gefällt, nämlich an euren Herzen. Schafft weg, was euch von mir trennt, in Klammer, Jer 4,4 Einheitsübersetzung. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit allen Beschnittenen abrechne, mit den Ägyptern und den Männern von Juda, mit den Edomitern, den Ammonitern, den Moabitern und mit den Stämmen in der Wüste, die sich ihre Schläfen kahl rasieren. Denn all diese Völker, auch die Israeliten, sind für mich unbeschnitten, weil sie ihr Herz nicht beschnitten haben. In Klammer Jer 9,24-25f Einheitsübersetzung 158. All die Rituale und Vorschriften, von denen das Leben der Männer und der Frauen in den monotheistischen Religionsgruppen bestimmt wird, können mit Argumenten der Kultur und Tradition begründet werden. Doch sie sollten nicht als Anweisungen Gottes bezeichnet werden, denn das sind sie nicht. Gott fordert nie etwas Relatives, und deshalb sollten die Menschen nie etwas Relatives wie kulturell bedingte Rituale und Vorschriften verabsolutieren. Gott fordert nur Absolutes, und das ist immer absolut individuell, in Klammer, Absatz 70, Ende des 15. Kapitels.